DW Menschen und Märkte.
Willkommen beim Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Und hier sind zwei unserer Themen. Gestern hui, heute pfui. Ausgerechnet der deutsche Export schwächelt. Und grundlegende Veränderungen in der Agrarbranche. Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Wie schnell sich doch die Dinge ändern können. Gestern noch wurde Deutschland für seine Exportstärke gescholten. Die EU-Kommission kündigte jedenfalls mit Pauken und Trompeten und großem Medienecho an, sie wolle sich die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse mal genauer anschauen. Heute legt das Statistische Bundesamt neue Zahlen vor und siehe da, es ist ausgerechnet der Export, der schwächelt. Brigitte Scholtes.
Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal etwas an Schwung verloren. Sie legte nur noch um 0,3% zu, während zwischen April und Juni das Bruttoinlandsprodukt noch um 0,7% gewachsen war. Für Volkswirte kam das wegen der Nachholeffekte im Frühjahr nicht überraschend. Anders als in früheren Quartalen kamen die Impulse jedoch vor allem von den Investitionen und vom Konsum im Inland. Andreas Scheuerle, Volkswirt der Dekabank, meint:
Ich glaube, dass der öffentliche Konsum hier merklich dazu beigetragen haben dürfte. Wenn man ein Schelm ist, dann fällt einem ein, dass Bundestagswahlen waren. Der private Konsum dürfte nicht allzu viel dazu beigesteuert haben, denn bislang jedenfalls sind Umsätze der Einzelhändler, aber auch Pkw-Zulassungen schwach gewesen in Deutschland. Bei den Investitionen wird weniger stark als im zweiten Quartal investiert, zumindest bei Ausrüstungen, aber der Bau kann beider kräftig auch zulegen.
Die außenwirtschaftliche Entwicklung bremste die Wirtschaft eher, weil die Importe stärker wuchsen als die Exporte. Nach dem Rekord beim Ausfuhrüberschuss im September und der Diskussion über zu hohe Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands kann das verwundern. Eine Erklärung lieferte gestern Bundesbankpräsident Jens Weidmann.
Die steigende Nachfrage nach deutschen Produkten kommt vor allem aus Drittstaaten. Und diese Exporte stabilisieren die Partnerländer auch aus dem Euroraum über eine höhere deutsche Importnachfrage.
Im vierten Quartal und auch im kommenden Jahr dürfte sich die Wirtschaftsentwicklung wieder merklich beschleunigen, glaubt Andreas Scheuerle von der Dekabank.
Deutschland kann auf eine robuste Binnennachfrage bauen. Der Konsum wird stark bleiben, die Investitionen werden anziehen und zwar umso stärker, je mehr die Unsicherheit, die von der Schuldenkrise ausgeht, abklingt. Und auch die Exporte haben das Zeug, wieder stärker zu wachsen und damit ein paar Wachstumsimpulse zu setzen.
Das zeigt auch, wie stabil der Aufschwung ist. Die Krisenländer im Euroraum konnten sich ebenfalls leicht erholen, bis auf Italien. Dessen Wirtschaft, als überraschend auch die Frankreichs, schrumpften um 0,1%.
Brigitte Scholtes war das. Wohl denen, die an einen kommenden Aufschwung glauben. Ein ganz anderer Eindruck kann nämlich entstehen, blickt man auf die nackten Zahlen für die Europäische Union. Und die kamen heute vom Europäischen Statistikamt Eurostat. Aus Brüssel, Martin Bohne.
Gestern hatte EU-Kommissionspräsident Barroso noch Optimismus verbreitet. Die europäische Wirtschaft habe die Wende geschafft, sagte der Portugiese bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts seiner Behörde. Postwendend kam nun die kalte Dusche aus dem Europäischen Statistikamt. Die Konjunktur in der Eurozone hat schon wieder an Schwung verloren. Im dritten Quartal konnten die 17 Euro-Staaten ihre Wirtschaftsleistung gerade mal um 0,1% steigern. Weniger als Analysten erwartet hatten. Im Frühjahrsquartal konnten die Statistiker noch ein Plus von 0,3% vermelden. Damals war die Eurozone nach 1,5 Jahren aus ihrer bisher längsten Rezession gekommen. Die europäische Wirtschaft bleibt damit international das Mauerblümchen. Im Vergleich, die US-Wirtschaft legte im dritten Quartal um 0,7% zu. Verantwortlich für den Rückschlag ist vor allem Frankreich. Die Wirtschaft des Landes schrumpfte erneut nach einem überraschend starken Anstieg im Frühjahr. Auch Italien steckt in der Rezession fest. Die Wirtschaft in den Krisenländern Spanien und Portugal hingegen wuchs erstmals seit Jahren wieder, wenn auch nur minimal. Deutschland steht mit einem Wachstum von 0,3% noch vergleichsweise gut da. Aber auch das ist nur halb so viel wie im Frühjahrsquartal.
Martin Bohne mit den neuesten Konjunkturdaten der Europäischen Statistikbehörde Eurostat. In Hannover findet zurzeit die Agritechnica statt, die Weltmesse des Landmaschinenbaus. Die Branche gehört zu den Exportmotoren der deutschen Wirtschaft und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Allerdings verändern sich die Anforderungen an die Agrartechnik gerade grundlegend. Mein Kollege Dirk-Ulrich Kaufmann hat in Hannover einen Unternehmer getroffen, der den Wandel bei der Landwirtschaftstechnik hautnah miterlebt.
Ein kleines Dorf in der Lüneburger Heide, da bin ich vor 30, 40 Jahren bin ich da gewesen, da haben wir übernachtet in so einem kleinen Hotel. Und dann waren da fünf Farmen oder fünf kleine Bauernhöfe und auf jedem Bauernhof stand abends um 19 Uhr ein roter Kartoffelvollernter. Der eine hatte 10 Hektar, der andere 15, 20, um was zu sagen. Heute finden Sie diese Strukturen nicht mehr. Heute ist das ein Einziger, der die ganzen Flächen zusammen für sich gepachtet hat, hat eine Maschine und nutzt die bis oben aus, immer bis an die Grenze.
Erzählt der Unternehmer Franz Grimme. Seinen Betrieb Grimme Landmaschinen gibt es seit mehr als 150 Jahren. Dort wurde 1936 eine Kartoffelvollerntemaschine entwickelt und kurz darauf wurden 1600 Maschinen pro Jahr verkauft. Heute gehört Grimme zu den Weltmarktführern bei der Kartoffeltechnik und macht mit rund 2200 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 280 Millionen Euro. Wenige große Maschinen zu produzieren statt vieler kleiner. Diesen Wandel hat die Branche längst vollzogen. Heute steht sie vor neuen Herausforderungen. Ab jetzt gehe es um Effizienzsteigerung, sagt der Ingenieur Hermann Garbers. Und zwar nicht mehr unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Bisher war diese Effizienz im Wesentlichen getrieben durch einmal Kapitaleffizienz, Arbeitseffizienz.
Das habe die Branche erfolgreich umgesetzt. Doch neue Zeiten, neue Anforderungen.
Seit einiger Zeit hat sich dieses etwas gewandelt. Der Fokus ist eigentlich sehr stark dieses Thema Ressourceneffizienz.
Für Garbers, er gehört zur Leitung der Claas-Gruppe, einem ostwestfälischen Landmaschinenhersteller mit mehr als 3 Milliarden Euro Jahresumsatz, für Garbers liegt die Herausforderung in der Endlichkeit natürlicher Vorräte.
Wir haben begrenzte Ressourcen, Land, Wasser, Dünger, Energie und diese müssen wir effizient einsetzen, um trotzdem eine zunehmende Menge an Nahrungsmitteln und Energie produzieren zu können.
Und dafür sei es höchste Zeit, meint Andreas Klauser von CHN Global. Der niederländische Land- und Baumaschinenkonzern ist einer der ganz Großen der Branche. Die Nachfrage werde in den nächsten Jahren deutlich steigen.
Die große Herausforderung für uns alle wird einfach sein, wie man die Welternährung sicherstellen, wenn man überlegt, dass man 2050 über 9 Milliarden Menschen haben werden.
Effizientere Maschinen hat die Landmaschinenbranche durchaus schon im Angebot. Traktoren, bei denen der Reifendruck automatisch gemessen und während der Fahrt angepasst wird. Hoher Reifendruck auf der Straße, um Diesel zu sparen, und niedriger Reifendruck auf dem Feld. Das Säen erledigen fortschrittliche Landwirte bereits mit Hilfe von Satelliten. Wie ein Navigationsgerät, das Auto, steuert ein satellitengestütztes System den Trecker übers Feld. Das senkt den CO2-Ausstoß und spart Saatgut. Zu den aktuellen Neuentwicklungen gehört auch der Gülle-Sensor. Der errechnet elektronisch, wie viel vom stinkenden Naturdünger wo genau ausgebracht werden muss. Das spart wiederum Treibstoff, senkt die Bodenbelastung und schont Bauern und Nachbarn, weil es weniger stinkt. Der Verband des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus sieht den Landmaschinenbau mit seinem Angebot in einer Boomphase. Für das laufende Jahr erwartet der Verband einen Umsatzrekord. Das Vorjahresergebnis werde voraussichtlich um mehr als 7% übertroffen und auf 8,2 Milliarden Euro Umsatz steigen. Auch die Stimmung der Landwirte sei anhaltend positiv, stellt die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft anlässlich der Messe fest. Ihr Trendmonitor verzeichnet den höchsten Zufriedenheitswert seit 10 Jahren. Demnach plant mehr als jeder zweite deutsche Landwirt für das nächste Jahr eine größere Investition. Das gute Investitionsklima, das weltweite Interesse an innovativer Technik und die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln spielen der Landmaschinenbranche in die Karten. Aber nicht allen, schränkt Andreas Klauser von CHN Global ein. Vom Trend würden hauptsächlich die Global Player profitieren. Für die anderen sehe es nicht so gut aus.
Kleinere Hersteller mit Schwerpunkt Südeuropa werden natürlich hier weiterhin Schwierigkeiten haben, noch mehr Schwierigkeiten haben in Zukunft, weil einfach diese Investitionen.
Franz Grimme zieht aus den Anforderungen, die die Kunden weltweit an Landmaschinen haben, noch einen anderen Schluss. Satellitengestützte Feldarbeit sei zwar schön und gut, aber nicht immer und überall sinnvoll. Der Begeisterung fürs technisch Machbare zum Trotz dürfe die Branche nicht ihre Wurzeln verleugnen.
Wir müssen wieder mit simplen Dingen anfangen, mit der Basis, wir können nicht gleich unsere High-Level-Technology da irgendwo in Pakistan einsetzen. Das klappt nicht.
Das wird auch in Afrika nicht klappen. Auf dem afrikanischen Markt, wo mit dem Bevölkerungswachstum auch der Bedarf an Lebensmitteln steigt, erwartet die Branche in den kommenden Jahren eine wachsende Nachfrage. In Afrika werden aber Maschinen gebraucht, die nicht nur zuverlässig, sondern auch einfach sind. Traktoren, die ein Bauer zur Not auch selbst reparieren kann.
Dirk Ulrich Kaufmann berichtete. Lange haben Energieunternehmen in Deutschland gut gelebt und gut verdient. Die Zeiten sind allerdings vorbei. Die beiden Platzhirsche unter den Stromerzeugern, E.ON und RWE, gehören zu den größten Verlierern im DAX, wenn man sich die Kurse der vergangenen 3 Jahre anschaut. Die Energiepolitik hat tiefe Spuren hinterlassen. Eine Folge: Tausende von Arbeitsplätzen sollen bei den Versorgern wegfallen. Aber auch die Anbieter von erneuerbaren Energien sind nun unter Druck. Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtet Alexander Schmidt.
Es geht um viel Geld. Die deutsche Industrie spart bei den Energiekosten über eine ganze Reihe von Ausnahmeregelungen rund 9 Milliarden Euro im Jahr, sagen Fachleute. David Milliker, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Union Investment.
Wir haben eine Situation, wo Großverbraucher in Deutschland den niedrigsten Strompreis pro Kilowattstunde bezahlen. Das ist jetzt mehr oder minder ein Verteilungsthema.
Oder ein Verteilungskampf, der da gerade zu beobachten ist. Große Stahl- oder Chemiekonzerne haben mit dem Abbau von Arbeitsplätzen gedroht, sollten ihre Forderungen bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin nicht erfüllt werden. ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger etwa oder Axel Heidmann, der Chef des weltgrößten Kautschukherstellers Lanxess in Köln. Sie schauen dabei vor allem auf die sogenannte EEG-Umlage, die Stromkunden zur Förderung der erneuerbaren Energien zahlen müssen. Allerdings mit vielen Ausnahmen, sagt David Milliker.
Bis jetzt sind sie ja beispielsweise von dem, was den deutschen Strompreis wirklich in den letzten Jahren nach oben getrieben haben, nämlich die EEG-Umlage, teilweise vollständig oder nur zu einem sehr geringen Teil belastet. Die volle EEG-Umlage zahlen weniger als 50% aller Unternehmen.
Die Hauptlast tragen die Privatverbraucher, die kleinen und mittleren Unternehmen. Immerhin hat die EEG-Umlage den Strompreis seit 2009 im Schnitt um 40% im Jahr steigen lassen. Deshalb warnt Stefan Mütze, Volkswirt der Landesbank Hessen-Thüringen.
Wird natürlich dieser dramatische Anstieg der Strompreise, wenn er nicht gestoppt wird, zu einem großen Belastungsfaktor werden.
Mit der Gefahr, dass die Baustoff-, Chemie- oder Papierhersteller ihre energieintensive Produktion ins Ausland verlegen, weil sie so Geld sparen. Der unabhängige Finanzberater Askan Iredi sagt,
es geht darum, dass der Markt, die Unternehmen auch Marktpreise brauchen beim Strom und alles andere verschafft ihnen Wettbewerbsnachteile.
Gemeint ist die Ökostromumlage, mit der die Politik die Preise künstlich nach oben getrieben hat. Das lässt auch Union Investment-Chefvolkswirt David Milliker fragen.
Ist diese Förderung nicht ein bisschen zu weit vorgelaufen?
Also zu hoch. Die Energieversorger E.ON und RWE haben wegen des Vorrangs von Ökostrom nicht nur mit einem drastischen Gewinneinbruch zu kämpfen. Für sie rentiert sich der Betrieb ihrer konventionellen Kraftwerke immer weniger, weil sie an vielen Tagen kaum mehr ausgelastet sind. Beide suchen händeringend nach einem neuen Geschäftsmodell, das für Volkswirt Stefan Mütze nicht erkennbar ist.
Schon seit Jahren stecken die im Umbruch. Der Umbruch wird sich dramatisch verschärfen.
Tausende Jobs werden schon heute abgebaut, Beteiligungen verkauft und der Blick in die Zukunft ist düster. Deshalb sind Investoren reihenweise ausgestiegen. Der Aktienkurs von E.ON hat sich in den vergangenen 4 Jahren mehr als halbiert. Der von RWE ist zeitweise sogar um 2/3 abgestürzt.
Soweit Alexander Schmidt aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Und das war's von Deutsche Welle Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.